Seelenfutter Folge 202 von mächtigen Öfen und einem Abschiedskuss. Gedichte von Rosa Ausländer und Pavel Friedmann.
Schön der Mensch, wer leugnet's? Sein Drang zu schaffen, Menschen zu schaffen, Menschen aus der Welt zu schaffen.
Menschen aus der Welt zu schaffen. Wow, was für ein Auftakt zu unserer 202. Seelenfutter-Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir begrüßen euch heute an einem besonderen Tag. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor aus Husum, der uns vorhin schon die Zeilen gelesen hat. Ich, das ist Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg und Nordfriesland. Wir stellen heute Gedichte zusammen in einer ganz besonderen Weise und ganz besondere Gedichte, Friedemann, die jetzt schon, also schon die Sachen, die Zeilen, die du mitgebracht hast zum Einstieg, lassen schon aufhorchen.
Genau, und das ist, das werdet ihr drauf haben und wissen und auch bedenken. Heute ist der Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, also der Tag, an dem das KZ Auschwitz befreit wurde von der Roten Armee und an dem jedes Jahr in diesem unserem Lande an die Opfer von Nationalsozialismus, von der Shoah gedacht wird. Und das wollen wir heute aufnehmen und würdigen durch zwei Gedichte, die eben sich genau damit beschäftigen. Insofern ist es nicht ganz einfacher Stoff heute, aber das nicht zu machen und in diesen Tagen nicht zu machen, das geht
nein,
eben gar
geht nicht.
Denn da werden wir bestimmt noch den einen oder anderen Satz verlieren. Es zählt halt wieder. Nie wieder ist jetzt, um das mal so zu sagen. Und dieses Bekenntnis nie wieder, das bewahrheitet sich in unserer Haltung im Jahr 2024.
So ist es.
Susanne, ich habe mitgebracht ein Gedicht von Rosa Ausländer. Die ist eine wirklich gute Vertraute im Seelenfutter. Und wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, liebe Leute da draußen an den Geräten, hört die letzten Folgen mit Rosa Ausländer an. Wir lieben und schätzen sie sehr und ihr Werk. Und ich sag gar nicht viel zu ihr. 1901 geboren in Czernowitz. Und Czernowitz, da klingelt sie ja bei uns sofort, weil Selma Meerbaum, Eisinger und Porzellan und Rosa Ausländer und wer noch so alles da groß geworden ist in diesem Städtchen in der Bukowina, einem unglaublich vitalen, künstlerisch, gesellschaftlich, kreativen und bunten Städtchen. Am Ende der KNK-Monarchie Österreich-Ungarn ist dann nach dem Ersten Weltkrieg ein eigenes Land geworden, Rumänien, und dann im nach Beendigung des Hitler-Stalin-Pakts erst von den Sowjets eingenommen, dann von den Deutschen eingenommen, dann wieder von den Sowjets. Unglaublich, was da passiert ist. Wir haben davon oft gehört, ich will das jetzt hier nur andeuten. Sie selbst hat auch in den USA gelebt, ist dahin gezogen mit Ignaz Ausländer, ihrem Mann, mit dem sie zwischenzeitlich verheiratet war. Sie, geborene Rosalie Beatrix Ruth Scherzer mit Mädchennamen und hat ihre größte, produktivste Zeit eigentlich in Deutschland gehabt, ist erstaunlicherweise 1964 nach Österreich und 65 nach Deutschland wiedergezogen. Das haben nicht viele Überlebende der Shoah gemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass die deutsche Sprache einfach ihr Sinnesorgan und ihr Ausdrucksorgan gewesen ist. Sie ist hat die letzten Jahre ihres Lebens in Düsseldorf zugebracht. deiner Heimat, ja. Susanne, ist der 1972 in das Altenheim der jüdischen Gemeinde gezogen, das sie selbst mit umbenannt hat in Nelly Sachs Haus. 1975 dem Verleger Helmut Braun begegnet, wie gut, weil er ihren Werken nochmal eine neue und stärkere Aufmerksamkeit ermöglicht hat. Und wir sind dankbar, dass er uns das einfach frei zur Verfügung stellt, dass wir Rosa Ausländergedichte hier zeigen dürfen. Paul Celan hat sie getroffen im Ghetto in Czernowitz 1941 und später nochmal in Paris 1957 hat sie auch sehr geprägt. Ihr erster Gedichtband allerdings schon 1939 rausgekommen, Der Regenbogen. Vielleicht so viel, viel mehr lohnt sich zu wissen. Ich habe das Gedicht Rückblick mitgebracht. Und das möchte ich dir und euch jetzt lesen. Rückblick von Rosa Ausländer. Schön der Mensch, wer leugnet's? Schön sein aufrechter Gang, seine Augen, geniale Maler, sein Wortschatz, Gefühl aus Eis, aus Feuer und Eis, helle und dunkle Gedanken, helle und dunkle Absichten. Schön der Mensch, wer leugnet's? Sein Drang zu schaffen, Menschen zu schaffen, Menschen aus der Welt zu schaffen. Mit schönen Händen Städte bauend, Häuser mit mächtigen Ofen. Wer leugnet's, dass der helle Menschenverstand stehen bleibt vor den mächtigen Öfen, der schönen Menschen. Rückblick.
Ja. Was für ein Gedicht, was für ein Text. Also die Frage muss ich nicht stellen, warum jetzt, es ist bemerkenswert, das Ende ist wirklich bemerkenswert atemberaubend für mich. Also mich hat's wirklich stumm gemacht. Und ich finde, wie sie mit dem Begriff schön in diesem Gedicht umgeht, wirklich bemerkenswert.
Ja, also das Wort schön kommt so oft vor. 5 oder 6 Mal. Also es ist wirklich ein zentraler Begriff dieses Gedichts. Und sehr häufig kommt das Wort leugnen vor. In dieser Kombination finde ich also hochspannend. Und zwar nicht als Unterstellung, dass geleugnet wird, sondern schön ist der Mensch, wer leugnet's. Wer würde das jetzt anders sehen? Ja. So. Ja. Und trotzdem ist das Thema die Leugnung der Schuld, die Leugnung des Holocaust, die Leugnung der eigenen Verantwortung ist sofort mit dabei. Und natürlich in der Zeit, in der sie schreibt, also die meisten Gedichte kommen aus den 70er Jahren, da spielt es einfach eine ganz große Rolle. Das also als ein Motiv, das andere Motiv, die Schönheit des Menschen, diese Ästhetisierung, die zum Kunstbegriff des Nationalsozialismus dazugehört. Da gab es nur schöne Menschen. Ja. Also die Künstler, die Auftragskünstler des Nazireichs haben ausschließlich kraftvolle, junge Menschen bei Arbeit oder Sport beschrieben. Und die künstlerische Wahrnehmung des gebrochenen Menschen, und davon gab es im Nachkriegsdeutschland, also nach dem Ersten Weltkrieg, Millionen zerstörte Seelen und zerstörte Körper. Diese Kunst, dies in Kunst auszudrücken, war entartete Kunst, also in dem Kampfbegriff der Nazis. Und insofern ist es auch hier ein steiler Begriff, der etwas in den Raum stellt, was nicht sofort identifizierbar ist, aber mich sofort anspricht.
Ja, was mich, also ich möchte dir insofern ein bisschen widersprechen, als es nicht am Anfang sofort klar ist, worauf sie hinaus will. Ja,
das stimmt.
Genau, ne? Ich lese den Text und schön der Mensch, wer leugnet's? Das führt mich eigentlich erstmal auf eine andere Fährte. Ja, und dann beschreibt sie ihn ja auch nochmal schön, sein aufrechter Gang, seine Augen, geniale Maler, sein Wortschatz. Also sie, das hat ja am Anfang wirklich fast etwas Anerkennendes. Ja, also man geht erstmal ein bisschen mit und fühlt sich so ein bisschen trügerisch sicher, oder sagen wir so, man fühlt sich sicher und ja, sie zählt es auf und dann spürst du plötzlich, dann bricht es in dieser Strophe Gefühle aus Feuer und Eis, helle und dunkle Gedanken, helle und dunkle Absichten. Und da wird man hellhörig und denkt, Moment, dann wiederholt sie das nochmal, was sie vorne, also so apodiktisch sagt, schön der Mensch, wer leugnet's, wer würde da widersprechen wollen? Und dann wird es bitterböse. Also dann wird es richtig, dann führt sie uns in das absolute Niederste, was der Mensch jemals getan hat. Sein Drang zu schaffen, Menschen aus der Welt zu schaffen, Städte bauend, Häuser mit mächtigem Ofen. Also dann zerbarst diese Schönheit und es wird eine Fratze sichtbar, die man sich die man sich ja schlimmer nicht vorstellen kann. Und die letzte Strophe, wie gesagt, danach blieb mir der Atem stehen. Wer leugnet, dass der helle Menschenverstand stehen bleibt, so wie unser Verstand und auch mein Atem in dem Moment stockt, vor den mächtigen Öfen der schönen Menschen, dieser schönen Menschen, die sich anmaßen, sozusagen ihre eigene Schönheit so ausstellen zu wollen, die meinen, dass sie sozusagen die Krone aller Schöpfung seien, das ist enorm.
Ja, ja. Also da bin ich bei dir. Es wird nicht sofort die Karten werden auf den Tisch gelegt, sondern wir das Entsetzen kommt unterwegs und wächst.
Ja, es wächst. Ja.
Beständig. Am Anfang ist es trügerisch ruhig. Aber wenn du das Gedicht das zweite Mal hörst oder liest oder das dritte Mal, dann ist es doch eingetragen, weil dieser Schönheitskult des neuen Menschen, des Herrenmenschen, eben auch etwas Künstliches und Unechtes und Wirklichkeit Verachtendes hat. Auch in dieser Aufzählung, schön sein aufrechter Gang, also klar, da könnten wir mit der Aufklärung und mit Kant sagen, das ist sozusagen, dann sind wir Mensch, wenn wir aufrecht gehen, oder mit Konstantin Wecker oder so. Mhm. Aber in dieser Aufzählung, seine Augen, geniale Maler, was heißt das denn? Die Augen nehmen nicht wahr, sondern sie zeichnen ein eigenes Bild der Wirklichkeit, auch ein Bild, das leugnen kann, was an Schuld und Verbrechen da ist. Der Wortschatz ist auch was anderes als Sprache. Das hat auch, weißt du, in jedem
auf jeden Fall.
Begriff schillert etwas, das ist auch ein Schatz, das ist etwas, was ich rauben kann oder was ich für mich behalten kann. Gefühl aus Feuer und Eis, und das sagst du ja, in dem Moment kippt das Ganze zur Seite, aber dieses Kippen ist angelegt
das
von
ist
der
okay.
ersten
ja,
Zeile,
in der Tat.
Aber nicht am Anfang zu erkennen, sondern erst, wenn ich den Schluss gelesen habe, kann ich den Anfang in dieser Schönheitsfratze auch.
Genau, in dieser Monstrosität erkennen. Und das ist es, Rückblick. Und das ist es, so ist es ja auch, ja. Vom Ende her gedacht, ist das alles wahnsinnig monströs gewesen. Der Anfang.
So, und,
genau, ist
und
so
faszinierend,
schrittweise.
Natürlich.
Genau,
also
ganz genau, so schrittweise gekommen, ja. Ja.
Da ist ja ein Leim ausgelegt.
Genau.
Also es ist ja eine demokratische Bewegung erschütternderweise. Also die Nazis sind ja gewählt worden und Hitler hat seine Prozente bekommen. Und aber es zeigt sich dann in der Herrschaftszeit, was daraus wird. Und ich finde diese Gegenüberstellung mit schönen Händen, Städte bauen, Häuser mit mächtigen Öfen. Also wer kann sich denn in Häusern gemütlich einrichten, Susanne, wo man nicht vergessen darf, dass sie nahe an Verbrennungsöfen stehen. Das kann man nicht vergessen und darf man nicht vergessen. Und deswegen ist die Schönheit, die da entsteht, toxisch.
Absolut, teuflisch. Ganz genau. Und da bricht es. Also da wird ja dieser Schönheitsbegriff, also der wird zur Fratze, der wird zur also du, es ist fast widerlich, ja, zum Schluss. Die mächtigen Öfen der schönen Menschen. Also das ist, und das Ganze eben mit dem Titel Rückblick.
Und jetzt. Rückblick heißt anerkennen oder leugnen, wahrnehmen oder leugnen. Ja. Und dann ist dieser Cantus Firmus der Schönheit und des Leugnens ist grandios. Also ich finde das, und wenn du sagst, da weißt du gar nicht mehr zu atmen, das trifft es. Ja. Aber in einer eigenen Form, die das Triumphalistische so ausspielt und so entlarvt.
Ja.
Also ich finde, es ist fantastisch.
Finde ich auch. Keine Frage. Ohne Frage.
Sag, was für ein Bibelwort
Matthäus, im Matthäus-Evangelium. Ich habe sofort gedacht, um Gottes Willen, was kann man dieser Monstrosität entgegensetzen? Und ich bete sozusagen einen Teil des Gebets, das er uns gegeben hat aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 12 und 13. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hab dies im Kopf, Rückblick, blicke zurück, schau, welche Fratze das, was gab nichts Schönes daran, gar nichts, eigentlich fast von Anfang an nicht. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Setz dich dazu.
Ja. Gefällt mir sehr, von Schuld und von dem Bösen zu reden. Und dass es da offenbar einen Umgang damit gibt, mit Schuld und mit dem Bösen. Ja.
Und eine Versuchung. Ja. Eine Versuchung.
Und die Versuchung, tropft hier aus dem Text von Rose Ausländer raus. Ich lese ihn uns nochmal vor mit dem Titel Rückblick. Schön der Mensch, wer leugnet's? Schön sein aufrechter Gang, seine Augen, geniale Maler, sein Wort, Schatz, Gefühl aus Feuer und Eis. Helle und dunkle Gedanken, helle und dunkle Absichten. Schön der Mensch, wer leugnet's? Sein Drang zu schaffen, Menschen zu schaffen, Menschen aus der Welt zu schaffen. Mit schönen Händen Städte bauend, Häuser mit mächtigen Öfen. Wer leugnet, dass der helle Menschenverstand stehen bleibt vor den mächtigen Öfen der schönen Menschen. Rose Ausländer.
Ja. Wunderbar, wunderbarer Text. Ich habe uns dazu einen anderen Text mitgebracht von Pavel Friedmann. Pavel Friedmann ist in Auschwitz ums Leben gekommen, am 29. ermordet worden. Um Leben gekommen ist falsch. Er ist in Auschwitz ermordet worden am 29. September 1944 im Alter von 23 Jahren. Und es gab Gedichte in Auschwitz, es gab Kunst in Auschwitz, das wissen wir. Es gibt viele davon, viele Bilder, viele Texte, viele Gedichte kann man sehen im Jüdischen Museum in Prag. So auch das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe von Pavel Friedmann, von dem man nicht viel weiß. Er ist am 7. Januar 1921 in Prag geboren, 42 nach Theresienstadt deportiert worden und dann am 4. Juni, am 29. September 1944 in Auschwitz ermordet. Das Gedicht selber hat er wohl am 4. Juni 1942, ist es auch datiert, geschrieben auf ein Stück Kopierpapier, das erhalten geblieben ist. Es ist das bekannteste Gedicht von ihm, es sind einige von ihm überliefert. Und das Gedicht trägt den Titel Der Schmetterling. Der Letzte, der Allerletzte, so kräftig, hell, gelb schimmernd, als würden sich die Tränen der Sonne auf einem weißen Stein niederlassen. So ein tiefes, tiefes Gelb erhebt sich ganz leicht nach oben. Er verschwand, weil, so glaube ich, weil er der Welt einen Abschiedskuss geben wollte. Seit 7 Wochen habe ich hier gelebt, eingepfercht im Ghetto. Aber ich habe hier meine Freunde gefunden. Der Löwenzahn verlangt nach mir und die weißen Kerzen der Kastanien im Hof. Aber ich habe niemals einen zweiten Schmetterling gesehen. Dieser Schmetterling war der letzte seiner Art. Schmetterlinge leben nicht hier im Ghetto.
Der Schmetterling. Das ist schon ein sehr trauriges Gedicht.
Absolut.
Also das, dem kann ich mich hier gar nicht entziehen, dieser Tieftraurigkeit.
Absolut. Ja, es ist, Rosa Ausländer schreibt das im Rückblick und schreibt ein Gedicht, das man jetzt liest, dem man unbedingt zustimmen muss, weil man weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist und das mit dem Begriff Schönheit spielt. Und er findet, also dieses Gedicht jetzt von jemandem, der diesen Holocaust nicht überlebt hat, der alle Grauen, die man sich vorstellen kann, erleiden musste und der diese Schönheit dennoch entdeckt, also das, was sie so karikiert, was so, also die wahre Schönheit immer noch sehen kann. Mhm. Das hat mich sehr berührt. Ich meine, es berührt einen ohnehin, dieses Gedicht, auch mit der ganzen Geschichte darum herum, aber so wie er das beschreibt, das ist so schön und wie man sich vorstellen kann, wie er der Löwenzahn verlangt nach mir. Ich habe Freunde gefunden, die weißen Kerzen der Kastanien im Hof. Ich sehe die Schönheit. Die Schönheit ist der einzige Trost, den man dann vielleicht noch finden kann, wenn man sie in den kleinen Dingen wirklich noch entdecken mag. In solchen Zeiten.
Absolut, absolut, ja. Ja. Und das ist eine so zerbrechliche Schönheit und eine Schönheit, die von unten blüht, so, also nicht, also wo keiner was für tut, sondern die da geschieht. Und das ist auch ein unglaublicher Kontrast zu diesem Ausländergedicht, wo die Schönheit mit einer Schaffenskraft und also so einem Aktionismus verbunden ist. Also der Drang zu schaffen, Menschen zu schaffen, das macht Gott. Gott schafft Menschen. Aber die Nazis fanden, sie machen über Menschen und sie haben ja richtig gezüchtet. Und dann auch aus der Welt. Und hier setzt sich der Schmetterling einmal hin und fliegt weg. Und der Löwenzahn und die blühende Kastanie, das sind ja alles zerbrechlichste Geschenke, die da eintreffen. Und das ist tatsächlich beglückende Schönheit.
Ja. Ja, tröstende Schönheit, absolut.
In dieser extremen Tristesse. Was mich so anfasst, Susanne, das ist dieses Schmetterlingsbild, weil das so ein unglaublich intensives Bild und Symbol ist für eine Hoffnung, die über den Horizont reicht und in der Romantik ja geprägt wurde als die Metapher für Auferstehung, für die Auferstehung Christi und für deine und meine Auferstehung. Und dieser Schmetterling ist weg und er sagt, einen zweiten habe ich niemals gesehen. Schmetterlinge leben nicht hier im Ghetto. Das ist so unglaublich traurig, dass diese Hoffnung der Verwandlung in ein neues, dass die ihm nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja. Ja. Ja, man kann sich nicht vorstellen, was man erlebt. Was mich auch so berührt, ist der Satz, nachdem er den Schmetterling beschreibt, er verschwand, weil er der Welt einen Abschiedskuss geben wollte.
Ja, ist unglaublich schön.
Es ist so, er steigt auf aber er verabschiedet sich, die Welt verabschiedet sich. In dem Moment hat sich wirklich etwas verändert. mit dieser Art von Morden, mit dieser Monstrosität, die man ja auch, die Rosa Ausländer da beschreibt auch und die er hier hautnah erlebt hat, ist die Welt nicht mehr das, was sie vorher war, und der Schmetterling steigt auf und gibt ihr einen Abschiedskuss, er geht und sie geht auch, sie verschwindet auch in einer gewissen Art und Weise in dieser Monstrosität.
Das stimmt. Und das, in der Beschreibung dieses Schmetterlings passiert ja etwas Großartiges, und das passt, finde ich, gut zu deiner Beobachtung, dass die Welt eben vergeht, aber der Schmetterling ist eigentlich ein himmlisches Wesen, und er vergleicht, Pavel Friedman vergleicht den Schmetterling mit den Tränen der Sonne, also mit der Kraft mitzufühlen des Himmels. Und der Himmel sieht dieses Grauen, diese Traurigkeit und diese Gewalt und zerfließt in Tränen, die sich auf einem weißen Stein niederlassen. Gelbe Tränen der Sonne, die sich dort niederlassen in diesem gelben Schmetterling. Und das ist eine so berührende Poesie, die das benennen kann, dass eigentlich alles verzweifelt und auch der Himmel darüber nur noch in Verzweiflung, in Tränen ausbrechen kann zu dem, was man dort sieht und erlebt, und diese himmlische Kraft sich dann auch schlussendlich verabschiedet mit einem Abschiedskuss, und fortan leben Schmetterlinge nicht mehr hier im Ghetto.
Ja.
Also es ist der ich bin hier Stimme bei
dem. Kann auch wirklich, ich will auch völlig. Es ist wirklich angefasst.
Es ist so nahe dieser Golgatha-Stelle, wo Jesus schreit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Es ist so
trostlos,
so trostlos und verlassen von aller Hoffnung.
Ja, absolut, absolut.
Oh je, und ich meine, das erzählen wir euch jetzt hier. Wir könnten ja auch Seelenfutter irgendwie fröhlicher machen, aber an diesem Tag sich vor den Opfern noch einmal so zu verneigen und das anzuerkennen, ist ja ein blödes Wort, und das so
wahrzunehmen, es wirklich
wahrzunehmen,
an sich heranzulassen,
was da geschehen sein mag, und es ist nicht auf Abstand zu halten, was wir auch immer wieder machen können, weil sonst, also ich könnte sonst gar nicht leben, wenn ich das immer an mein Herz legen würde. Aber an solchem Tag und in Situationen, wo es drauf ankommt, das nie wieder zu aktualisieren, da muss das sein, da muss es einfach sein, heute muss es sein.
Und der Schmerz ist dort zu spüren, man ist angefasst, und genauso muss es sein. Dein Bibelwort dazu?
Ja, das ist ein Psalmwort, also ein Wort des Volkes Israel, aus dem Gesangbuch des alten Volkes Israel. zu den Tränen. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht. Wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Also da ist auch diese Traurigkeit drin.
Und das Verschwinden, ja.
Alles umfassende Traurigkeit und dieses auch geistlich angefragt sein. Ein bisschen spöttisch von draußen. Na, wo ist dein Gott? In Psalm 42 führt das allerdings zu dem Satz, harre auf Gott. Harre auf Gott. Also da formt sich diese Traurigkeit zu einer Durchhaltekraft. Ja.
Ja.
Liest du uns das nochmal?
Sehr gerne. Pavel Friedmann, der Schmetterling. Der Letzte, der Allerletzte. So kräftig, hell, gelb schimmernd. Als würden sich die Tränen der Sonne auf einem weißen Stein niederlassen. So ein tiefes, tiefes Gelb. Er hebt sich ganz leicht nach oben. Er verschwand, weil, so glaube ich, weil er der Welt einen Abschiedskuss geben wollte. Seit 7 Wochen habe ich hier gelebt, eingepfercht im Ghetto. Aber ich habe hier meine Freunde gefunden. Der Löwenzahn verlangt nach mir und die weißen Kerzen der Kastanien im Hof. Aber ich habe niemals einen zweiten Schmetterling gesehen. Dieser Schmetterling war der letzte seiner Art. Schmetterlinge leben nicht hier im Ghetto. Pavel Friedmann.
Von mächtigen Öfen und einem Abschiedskuss. So haben wir diese Folge benannt, Folge 202, zum Holocaust-Gedenktag und in tiefer Verneigung vor den Opfern des Nationalsozialismus. Wir sind gespannt, von euch zu hören, wie ihr mit diesen Texten umgeht, was sie euch sagen, ob sie euch auch berühren, was euch dazu einfällt. Seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Adresse. Wir freuen uns über eure Hinweise und kommende Woche, da sind wir wieder dabei.
Auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.